Der Werner geht mit, Alter. Was ist denn? Was ist mit dir los, ey?
Frohe Pfingsten, mein Freund.
Hast du zu viele Autos gezogen oder was? mein Return-Video kommt, ey.
Okay, ich bin gespannt.
Mein Return-Video, das wird so nice. Und das Schlimme ist, ich werde deinen Rekord knacken.
Was? Ja, ohne Photoshop. Okay. Ja.
Nix Photoshop. Wirst du sehen.
Okay, ich bin gespannt.
Deins war doch auch gefotoshoppt mit Timelapse.
Ich musste es ja schneller machen, sonst wäre es zu langweilig gewesen und ich musste es ja unter diese Minute kriegen. Aber warte mal, erstmal frohe Pfingsten. Frohe Pfingsten an alle da draußen. Auch an dich, Patrick.
Lass uns aber bei Social Media bitte bleiben.
Was, warum?
Weil deine Frau, du denkst ja, du hast den Vogel abgeschossen, ne? Mit deinem Too Sexy Post. Pass auf, das Beste war Denise Werner, der Kommentar darunter. War Weltklasse. I miss this guy. Corona sei Dank, ey. Wo ist der Typ, der so aussah?
Ich saß auf der Couch mit ihr und sie guckt einfach, lächelt mich an, ich so, was ein direktes kommentiert, ey. Oh Gott, ey. Aber, ich wollte irgendwas direkt sagen und jetzt habe ich es vergessen.
Ja, sexistische Posts, die werden geblockt.
Ja, mein Post wurde dann gelöscht, weil es wurde verhaftet. Wegen Sexy.
Ja, aber die ganzen Sexbots sind tausendmal schlimmer.
Ich weiß auch nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert, aber.
Okay. Ja, die haben gedacht, der Werner ist ein Sexbot.
Was, ich hatte doch jetzt gerade auch
eine Ober. Oh, wie fandst du denn die Story mit dieser Zitrone, die nach oben wandert und dann aus dem Mund kommt und dann die Aubergine?
Ey, wir haben viel zu Langeweile. Das ist, Leute, es tut mir leid. Ich sag dir, ich habe zu viel Langeweile. Ich liege auf der Couch. Ich muss auch wieder raus, Mann. Ich muss auch wieder raus.
Warst du am Wochenende nicht draußen?
Nein. Das ist mir das erste Wochenende. Ich wusste, es wird alles sehr, sehr hektisch. So Restaurants haben wir wieder aufgemacht, die Außengastro. Aber dann Corona-Test. Und ich feiere da die ganze Zeit lang, weil ich wenigstens morgens rauskomme und zum Sport fahre. Und dann sehe ich schon die Schlange an diesen Corona-Stationen. Und ich sage, nee, um jetzt nur kurz essen zu gehen, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe mich noch mehr isoliert, muss ich sagen. Dass ich halt, wenn ich rausgehe.
Noch mehr? Also, noch mehr?
Ja, weil, pass auf, jetzt ist das Problem so, halt, wenn ich noch rauskomme und Leute sehe, zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ich werde sehr schnell dann.
Sag jetzt nicht aggressiv.
Nein, nicht aggressiv. Genervt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also
ich bin nicht mehr. Ich bin auch, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Deswegen,
du bist nicht du, wenn es Covid ist.
Ist so. Ich freue mich wieder, wenn es. Na, aber wie gesagt, es ist ja auch gerade das Wartespiel, das Baby ist noch nicht da, Leute. Es ist ja auch zu Hause gerade so ein Wartespiel. Deswegen ist alles gerade so, ja.
Nicht. Also es könnte theoretisch jetzt sein, dass Fruchtblase pow und du Gas geben musst.
Ey, dann bin ich weg. Dann geht's los.
Obwohl, dann geht's los, aber du musst nicht weg. Bist du nicht zertifizierter Geburtshelfer? Du kannst das auch direkt vor Ort im Podcast machen.
Ich war in zwei Geburten dabei. Ich weiß, was ich mache.
Du bist zweimal ohnmächtig geworden. Jetzt tu mal nicht so, als hättest du irgendwas gemacht.
Das ist ein Teil für einen anderen Podcast. Dann legen wir mal los.
Bevor wir loslegen, ey, ich war gestern in Köln und habe mir die Centurions gegen die Galaxy angeguckt.
Ach so, stimmt. Scrimmage,
okay.
Das war wie so in der NFL, so Trainingscamp-Scrimmage gegeneinander.
Genau. War okay. So mit allem, mit 1-on-1 Pass Rush, 1-on-1s, Skelly, Inside Run und dann.
Warum lädst du mich eigentlich nicht mal ein, dass ich mal vorbeikommen kann oder sowas?
Mann, du kannst doch nicht weg aus Berlin. Du hast doch gerade gesagt, dass das Baby jede Sekunde kommen kann.
Danach.
Das tut deiner Frau nicht an.
Danach.
Danach hast du mit den beiden Mädels zu tun und deine Frau muss eben Säugling
kriegen. Ist so ein Scrimmage geplant irgendwie in Berlin mit den Thunder?
Zwischen Thunder und Sea Devils. Ja, ich weiß nicht, ob es in Hamburg oder in Berlin ist, aber da musst du mal vorbeikommen. Ich sag dir eins, das war schon echt krass. Weißt du, was mich gefreut hat? Dass die deutschen Quarterbacks echt gut gespielt haben.
Warte mal, Cologne, Centurions und dann Frankfurt war das. Wer sind die deutschen Quarterbacks?
Ja, da hast du mich jetzt erwischt. Die haben mir
Nee, warte, Weinreich, Weinreich von den Centurions ist ein Quarterback, den kenne ich noch als Jugendspieler.
So ein großer, so ein großer.
Ja, ich glaube, Jan Weinreich bei den, schau da an Mats Peters, pass auf, Mats Peters ist einer meiner Jungs, der spielt auch bei, in Köln, das war ein Defensive End, der war in meiner ersten, sozusagen, Klasse von Gridiron Imports, meiner Foundation, den ich rübergeholfen habe. Der ist dann an ein Junior College, dann zu Murray State, hat da seinen Abschluss gemacht. Und ist dann letztes Jahr wieder zurückgekommen. Und der spielt jetzt bei Köln. Und da
so ein großer 6'6"-Typ?
Nee, er ist nicht 6'6". Er ist so 6'3".
Alter, da waren echt ein paar gute Spieler dabei. Köln hat einen rechten Tackle, so einen Jungen. Wie gesagt, holy shit, ey, was ist denn mit dem los, ey? Richtig gut aus. Ein bisschen undersized, aber richtig gut. Und wie gesagt, die deutschen Quarterbacks, ich muss da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in alle Personalien, aber die Frankfurter haben mir erzählt, die haben einen, der kam aus Mainz irgendwie, gesagt, ey, ja, du, ich komme mal zum Training, direkt vorher das Playbook bekommen, einmal kurz reingeguckt, direkt abgeliefert. So ein Physikstudent, so ein smarter Junge, der hat sich sehr gut gemacht. Also
ich sag dir halt, wie Bock hätte ich gerade, nicht mitzumachen, aber bei One-on-One Pass Rush einfach gerade da zu stehen, jetzt gerade so, keine Ahnung, jetzt in diesem Moment einfach da zu stehen und einfach Shit-talken gegen einen Offensive-Liner und ich stehe hinter irgendeinem jungen Defensive-Liner, der gerade irgendjemand zerstört. Oh, hätte ich gerade Bock drauf.
Ja, wenn Berlin und Hamburg scrimmagen, dann darfst du da hinkommen und Trash-talken, aber dann musst du dir auch anhören, dass jemand sagt, ey, mit deinen Knien sollst du nicht
mehr. Ist mir egal. Aber das, so eine Sache vermisse ich, ne? Ich vermisse gar nicht.
Soll ich dir was sagen? Ich auch. Weißt du, wie geil das war gestern auf dem Platz? Beide Teams, ich glaube, Köln hatte 70 Spieler und Frankfurt über 90. Ey, ist alle mördermäßig organisiert, alle PCR-Tests davor, keiner aufs Gelände ohne PCR-Test. Das war schon geil organisiert von David Drain von den Centurions und dann einfach mal wieder Football zu sehen, ne? Und zwar in der Qualität. Alter Schwede, das war stramm organisiert, Speed war gut, das war schon, Referees waren da. Ich habe mich so ein bisschen an NFL Europe zurückgesetzt gefühlt. Das war sehr cool, aber komm, lass uns doch mal in Medias Res gehen, weil letzte Woche war ja ein bisschen was los. Es ist ein bisschen ruhiger in der NFL geworden, aber immer noch genügend los, um für uns um eine Stunde in den Modus zu verfallen, Herr Werner.
Wir haben ja.
Womit willst du denn anfangen? Na,
natürlich den Tim Tebow-Effekt.
Natürlich sicher, Digga.
natürlich sicher, Digga. Tim Tebow, wir haben über Tim Tebow letzte Woche gesprochen. Wir haben alles erklärt, Thailand, Quarterback-Position, bla bla bla. Und jetzt kam natürlich, und ich war so überrascht, dass er es nach 8 Jahren immer noch schafft, so einen Effekt zu haben im Marketingbereich. Er war, nachdem die Jaguars ihn offiziell gesigned haben, natürlich zu einem Minimum-Deal. Daraus hat die NFL und die ganzen Insider einen riesen Deal gemacht. Verstehe ich gar nicht. Also Leute haben doch nicht erwartet.
Was denn sonst?
Ich weiß, ein Minimum. Deswegen, ich weiß, er hat einen Minimum-Vertrag bekommen, weil er so und so viele Jahre schon gespielt hat. Ist es irgendwie bei 924k, glaube ich. Und dann halt keine Guarantees. Das ist Standard eigentlich in so einer Situation.
Standard.
Heißt, nichts ist, er muss sich durchsetzen in den OTAs und Trainingscamp. Aber pass auf. Der NFL-Shop. Direkt danach, nachdem sozusagen die Jaguars es angekündigt haben, dass er unter Vertrag genommen ist und er kriegt die 85 erstmal, die Nummer 85, wurde der NFL-Shop gesprengt von Tim Tebow-Fans. Er war dann Top-Selling-Jersey in bei den Frauen, bei den Männern, im Youth, also bei den Kindern und dann noch im T-Shirt-Bereich Männer und Frauen. Er hatte 5 Top-Selling-Items im NFL-Shop. Das war unfassbar. Ich finde das unfassbar, weil ich dachte, jetzt nach 8 Jahren, okay, irgendwann ist Tim Tebow auch halt, weißt du, was ich meine? Jeder hat so eine Phase. Und jetzt dachte ich, der Tim Tebow-Effekt ist schon so langsam weg. Nein, er hat es wieder geschafft. Die haben wahrscheinlich 5-fach so viel eingenommen, was die ausgeben werden, wenn er überhaupt das Team schafft.
Ja, dazu muss man natürlich sagen, die Bromantiker, die Tim Tebow, nicht viel über Tim Tebow wissen, weil du darfst nicht vergessen, das war eine ganz andere Ära, ne? Das war vor, das war die ja. Pre-Run-NFL-Ära, ne?
Ich habe die komplett mitbekommen.
Ja, warum? Ja, gut, du warst ja, das war ja kurz vor deiner Zeit.
Er wurde 2010 gedraftet.
In Florida.
Ja, und ich habe ihn ja kennengelernt auf meinem Visit zu den Florida Gators. Da war er gerade da sind wir langgelaufen und dann haben die uns eine Tour gegeben und er war gerade im Fitnessstudio drin für einen Quarterback. Er ist ja immer sehr, sehr durchtrainiert. Der hat auch irgendwie die 100 Kilo im College und beim Combine irgendwie, ich weiß nicht, ob er beim Combine gedrückt hat, aber der hat irgendwie die auch über 20 Mal geschafft. Also er sah halt nie aus wie ein Quarterback, ne? Und dann laufen wir da vorbei am Fitnessstudio und konnten da reingucken und die Coaches waren so, ja, das ist Tim Tebow. Und alle so, oh, es ist Tim Tebow. Ich sagte alle, es war wirklich so, oh, wir standen wie im Zoo sozusagen, so außerhalb und konnten durch die Fenster gucken, oh, es ist Tim Tebow. Mann, der hat ja, zwei oh. National Championship gewonnen. Das ist...
Richtig, und darauf wollte ich hinaus. Der hat zwei National Championships gewonnen. Der hat die Heisman Trophy gewonnen. Er ist der einzige Quarterback in FBS-Geschichte, wenn mich nicht alles täuscht, der über 3000 Yard Passing,
nee, der wurde,
über 20 Touchdowns geworfen.
Er hatte den Rekord.
Und über 20 gelaufen.
Genau, er hatte diesen Rekord. Irgendjemand hat ihn geknackt. Ich weiß nicht mehr, wer es war.
Ernst?
Ja, irgendjemand hat ihn geknackt. Aber er zu dem Zeitpunkt, wenn du zurückgehst und einfach greatest College Football Players of all time ist Tim Tebow Top 3. Ja,
tu dir das nochmal rein. Du wirfst über 3000 Yards im College, hast über 20 Passing Touchdowns und rennst über 20. Ich meine, so, der hat, wie du hast gesagt, zweimal National Champion und gewonnen. Und dass er jetzt in Jacksonville ist, ist ja auch kein Zufall. So, der kommt aus Jacksonville, der wurde ja in Manila geboren, den Philippinen.
War ein Homeschool.
So, genau, weil seine Eltern waren ja, wie sagt man das, Missionare?
Ja, ne? Die sind sehr christlich.
Missionaries, ja. Genau. Ist dort geboren, ist mit 3 zurückgekommen, hat nie den Touch darüber verloren. Ne? Er war mit seinem Papa auch, glaube ich, vor dem Draft oder in der Offseason immer 4 Wochen da und hat da für ein wie nennt man das noch, ein Waisenhaus gearbeitet, also man kann über Tim Tebow sagen, was man will, aber ich glaube, kannst du nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch ist.
Nein, er ist ein sehr guter Mensch. Ja. Er hat auch sehr, sehr viel Gutes getan für verschiedene Communities. Und deswegen, genau, der war deshalb, ein Fanliebling, ne? Und ist immer noch ein Fanliebling, wie wir es sehen.
Darauf wollte ich hinaus, denn er kommt, das ist so ein bisschen außerhalb, wie heißt das, Nice, irgendwas, High School. Das ist so am Rande von Jacksonville, da kommt er her, zwischen Jacksonville und St. Augustine.
Ja, pass auf, er hat für das Highschool-Football-Team gespielt, war aber ein Homeschool, also wie nennt man das hier, Homeschooling nennt man das doch auch hier, oder?
Ja, genau.
Der wurde gehomeschoolt, hat aber für das Football-Team gespielt und dann ist er sozusagen zum Florida Gators und da war er erstmal im Klassenraum. Krass, oder?
So, und
da ist schon
das ist krass. Seine ganzen Geschwister wurden zu Hause sozusagen geschoolt, weil das ihr christlicher Glaube ist. Und ich wusste gar nicht, dass er Dyslexic ist. Wie heißt das noch auf Deutsch? Legasthenie heißt es. Er verdreht Buchstaben, Wörter und so. Das wusste ich auch nicht. Oh.
Aber pass auf.
So, aber
noch eine Sache.
Interessante Story.
Ja, noch ein Fun Fact dazu. Er hatte das Top-Selling Jersey bei den Denver Broncos, wo er da war. Das, also zu dem Zeitpunkt auch in der NFL. Dann wurde er ja getradet nach 2 Jahren. Dann kam, glaube ich, Peyton Manning dahin, wurde er getradet zu den Jets. Hatte wieder Highest-Selling Jersey in der NFL. Dann in den Minor Leagues hat mir auch jemand geschickt, denn nachdem wir euch dazu aufgerufen habt, mir mal ein paar Baseball-Sachen zu schicken. Da waren ein paar Baseball-Fans draußen. Die haben gesagt, er hat jetzt nicht wirklich krass abgeliefert. Aber es ist schwer, in die Miners zu kommen, haben die auch alle gesagt. Das war aber auch ein Marketing-Teil. Da hat er auch irgendwie den Top-Selling-Jersey. Und jetzt wieder, egal wo der ist, der hat das Top-Selling-Jersey sozusagen in dieser Liga. Das ist unfassbar. Das musst du erstmal hinkriegen als Mensch. Weißt du, was ich meine?
Das muss er erstmal hinkriegen.
Es wird immer natürlich das ganze Athletische und hey, hast du abgeliefert, hast du nicht abgeliefert in der NFL. Das ist halt, wo Fans natürlich drauf achten. Aber da gibt es trotzdem noch viele, viele Menschen da draußen, die auch das Menschliche sehen, was die einfach auch Gutes tun für andere Menschen. Ne? Deswegen Respekt, trotzdem Respekt.
Und er war in der Highschool Mr. Florida.
Mr. Florida? Ist das so eine Beauty-Competition oder was?
Für die, die es nicht wissen, das ist der Top-Highschool-Footballspieler in deinem Bundesstaat. Und wenn du Mr. Florida bist, ne? Aus Florida kommen schon heftige Athleten, ne?
Florida, ich sag, Florida, Texas und Kalifornien produzieren die meisten NFL-Spieler. Und College-Football-Spieler.
Das heißt, du siehst schon, der hat da richtig abgelegt. Deshalb ist er ein Local Hero. So, und guck mal, ich sehe das, ich wollte das Ganze mal hier mal von der Business-Seite aufrollen. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig oder viele sind sich einig, dass wird Tim Tebow dieses Roster schaffen? Ich glaube nicht. Glaube ich einfach nicht. Wird er auf dem Practice Squad landen? Ja, weil du hast 2 Practice Squad Spots für Jungs, die auch mehr als schon 2 oder 3 Jahre die sozusagen Eligibility verloren haben. Ne?
Ja, genau. Die ganzen Practice Squad Regeln haben sich irgendwie geändert. Das war
wegen Covid.
Ja, das war ja irgendwie so, dass das ist ja die Frage, gehen sie aber mit den gleichen Regeln, diesen Kaderregeln rein, die sie letztes Jahr hatten, was ja eigentlich auch eine Ausnahme war. Das weiß man noch gar nicht. Aber ja, ich bin gespannt. Wir werden das alle...
Warte, ich bin noch gar nicht, fertig. Ja,
erzähl, du hast immer noch
Guck
was
mal, zu tun. Im Gegensatz zu dir habe ich mich richtig gut vorbereitet. Ja,
mach mal.
Pass mal auf. Das Ganze ist ja ein Media-Stunt, weil ich hab dann Research betrieben und habe gesehen, die Fan-Attendance von den Jacksonville Jaguars, die eh geschönt ist. Ne? Weil wenn du dir das Stadion anguckst, wie oft sieht das echt leer aus, ne? Ja. Und dann sagen sie haben 59.000 Zuschauer, wo ich sage, ist richtig.
Die haben aber einen geilen Pool da oben drin. Alter.
Die haben einen geilen Pool. Aber pass auf, von 18 zu 19, und 19 war ja das letzte Jahr mit voll Fans, ne? Weil 20 durften ja nicht mehr, da hatten sie 15.000 im Durchschnitt, was ja auch schon ganz schön viel war während der Pandemie. Aber da ist das 9% nach unten gegangen. Fan Attendance. Von 18 zu 19 und Merchandise war Dudu. So, pass auf, jetzt mach mal die Mathematik. Du holst Tim Tebow ran und weißt sofort, die Leute kommen wieder ins Stadion, weil ihr Local Hero am Start ist in Jacksonville. Mr. Florida, ja. Heisman Trophy Winner, 2-time National Champ. So, pass auf. Auf einmal ist das Stadion wieder ausverkauft. Wenn du 10% mehr, ne? Tickets verkauft. Überleg mal, 60.000 Leute passen in dieses Stadion. Durchschnittspreis $100. Das sind 6 Millionen Dollar. Wenn du davon 10% nimmst, ne? Das heißt, nur weil du Tim Tebow am Start hast, hast du pro Heimspiel $600.000 mehr. Mal 8 Spiele. Do the math.
Ich sag dir eins, die Fanbase in Jacksonville ist ja auch ein sehr, sehr junges Franchise, aber dadurch, dass sie ja noch nicht so viel Erfolg hatten, ist es auch sehr schwach halt, ne, die Fanbase. Und wir haben
ja aber das sind knapp 5 Millionen Euro, die du mehr machst, weil Tim Tebow auch, ja. Der muss ja nur im Practice Squad sein. Dennoch Merchandise dazu. Stell dir vor, du machst, dadurch, dass Tim Tebow da ist, machst du 6-7 Millionen Dollar mehr als vorher. So, aber Practice Squad Salary ist $9,200 pro Woche, aber für die Veterans sind gleich $14,000 pro Woche. Ich habe da mal geguckt, was dann immer noch 250.000 sind. Aber 250.000 Invest für mehr Media Attention und über 6 Millionen oder 7 Millionen Output, das ist ein verdammt gutes Invest, wenn du 250 reinschüttest und 6-7 Millionen rauskriegst. Deshalb müssen wir noch nicht drüber reden. Die NFL ist ein Business und das ist ein Business-Move.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und nochmal, da wollte ich gerade nochmal hin, dadurch, dass es eigentlich auch so schwach war, weil Leute haben ja uns auch wieder geschrieben oder ich habe selber darüber nachgedacht. Es ist ein bisschen
leid. Hast du dir selbst geschrieben?
Ja, ich hab mir selbst geschrieben mit meinem Fake-Account da draußen. Pass auf.
Oh Gott.
Das ganze Thema so, dass die Jacksonville Jaguars vielleicht nach London ziehen, ist gar nicht mehr auf dem Tisch, oder? Schon lange nichts mehr gehört. Weil es war ja so, vor 2-3 Jahren war immer von der NFL kommuniziert, unser Plan ist es irgendwann mal ein Franchise und bei die Jacksonville Jaguars das, weiß ich nicht, England-London-Franchise ist, die haben jedes Jahr ein Heimspiel dort. war der Plan, irgendwie das hinzubekommen. Aber das höre ich schon seit 2 Jahren nicht mehr, gefühlt. Aber das war halt einer der Gründe, weil die schaffen das nicht, die Stadien oder das Stadion zu füllen bei Heimspielen. Ich habe 3 Jahre lang gegen die dort gespielt in der Division. Da waren mehr Colts-Fans gefühlt, ne? Die sind alle runter, hatten da noch ein Florida-Weekend draus gemacht.
Aber ja, deshalb ich bin gespannt, ob er tatsächlich Practice Squad wird er vielleicht machen. Wenn sie ihn das ganze Jahr irgendwie im Team halten, ist es einfach ein smarter Business Move. Aber lassen wir uns mal überraschen. Kommen wir zum nächsten Thema. Da haben wir ja auch, das ist schon Interessantes. Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich gesagt habe,
Ich finde es auch. Julio. Ich finde es, Julio Jones. Die Trade-Gerüchte, die Gerüchteküche ist heiß. Ist heiß. Verdammt heiß. Angeblich sollen die, und ich war noch nie in der Situation, aber ich frage mich einfach, wie sowas immer so schnell rauskommt. Und dann ist es halt natürlich ein großes Thema. Und wie fühlt Julio Jones sich gerade in diesem Moment? Weißt du, was ich meine? Der kriegt das ja alles mit. Auf jeden Fall, die Falcons sollen angeblich gesagt haben, ja, wir sind offen oder wir wollen probieren, Julio Jones.
Schon ein bisschen länger.
Ja, schon länger, Julio Jones wegzutraden.
Weißt du eigentlich, wie Julio Jones wirklich heißt?
Nein.
Quintoris Lopez Jones.
Und wo kommt Julio her?
Keine Ahnung.
Okay.
Weiß ich nicht.
Okay.
Aber er heißt Quintoris Lopez.
So, pass auf.
Wie heißt denn T.Y. Hilton? Der ist auch nicht T.Y.
Oh, warte, ja auch warte. Eugene, ja. warte. Eugene, das wusste ich. Warte, Eugene Hilton, oder? Nee, warte mal. Was war denn das nochmal?
Eugene Marquis Hilton. Ja, da ist auch kein T und kein Y drin.
Stimmt, wo kommt denn das T.Y. her?
Na gut, bei dir, wenn man dich nicht kennt, da war Dizzy B. So, hä? Wo kommt denn das her? Naja, B wie Björn, könnte man auch sagen. Oh. Aber egal. Erzähl mal, Julio.
Ja, Julio Jones, weil die Falcons haben ja, warte, man muss erst kurz erklären, warum das wahrscheinlich das Thema ist oder warum die Falcons das probieren. Er ist noch sehr, sehr produktiv, muss man ja sagen. Für mich ist Julio Jones einfach immer noch einer meiner Lieblingsreceiver da draußen. Einfach ist ein Monster. Er ist schon 32 Jahre alt, was Altes für einen Receiver. Deswegen denken Leute natürlich, oh, jetzt geht es ein bisschen bergab mit der Produktivität. Am 2. Juni
hatte Hamstring, genau, im letzten Jahr.
Hatte jetzt ein bisschen Aua.
Nicht vergessen, ja, ne?
Aber davor ist er eigentlich, es war schon, wie sagt man?
Björn, pass mal auf, davor. Ich fange mal an, 2014 oder seit 2015. 1871, 2016 1400, 17 1400, 18 knapp 1700, 19 knapp 1400 Yards. Der Typ hat also zerstört.
Noch eine Statistik dazu. In NFL-Geschichte hat er den höchsten Career Rate mit Yards pro Spiel. Mit 95,5 Yards pro Spiel.
Von allen Spielern
von allen,
in der Geschichte.
Allen.
Ne? Running Backs, ist egal.
Ja, warte. NFL-Historie, Receiving Yards.
Ja.
So, und das ist unfassbar. Wenn du überlegst, was es für geile Receiver schon gab in der NFL.
Und Running Backs.
Ja, okay, aber die Running Backs haben ja trotzdem so viele. Ich rede ja von Receiving Yards. Natürlich gibt es Running Backs, die viel Receiving Yards haben, aber das ist ja pro Spiel. Heißt,
nein,
das ist, ja
das ist doch overall Yards per Game. Oder ist Receiving Yards? Ja,
ich würde vermuten, Receiving Yards, es steht hier nicht, aber ich würde vermuten, das ist Receiving Yards. Aber ist ja egal. Wir reden über einen Receiver, Receiving Yards. Das zeigt euch, Julio Jones ist ein Monster, ein absolutes Tier. Ich liebe es, wenn wir die Falcons haben oder man sieht die Falcons, ich achte immer auf Julio Jones.
Es sind Receiving Yards.
Das muss Receiving Yards sein. So, pass auf. Ist ja egal. Mega geiles Ding, ja. Trotzdem, egal wie krass du ablieferst, kommt irgendwann der Zeitpunkt, er wird älter und er verdient ganz schön viel Kohle. Und die Falcons haben jetzt Kyle Pitts gedraftet, ein Tight End. Sie haben Calvin Ridley, der sich sehr, sehr gut macht. Und jetzt kommen die, glaube ich, auch in der Situation, wir mögen Julio Jones sehr und wir sind sehr, sehr dankbar, aber wenn uns jemand noch was Geiles gibt, ne, im Trade-Tausch, also an Picks oder sowas.
Im Austausch.
Der hat mich $15 Millionen, die gehen in Cap gehen. Und die haben bis zum 2. Juni angeblich Zeit, diese Entscheidung zu machen. Deswegen probieren sie ihn wegzutraden. Die werden ihn nicht cutten. Also
nach dem 1. Juni.
Nach dem 1.
Sie ihn wegtraden.
So.
Ja, nach. Ansonsten 22, irgendwas Millionen. Knack.
Ja, ja. Pass auf. Deswegen, die werden ihn nicht cutten. Nein. Du cuttest nicht Julio Jones. Das kann ich nicht sehen. Aber wenn jemand kommt, und da wollte ich noch mal kurz dir, ja, habe ich auch eine geile Grafik gefunden. Notable Receiver Trades in den letzten paar Jahren. Und da gucken wir mal ganz kurz an, was Spieler oder Teams bekommen haben. Wir können uns noch an Odell Beckham Jr. erinnern. Der wurde von den Giants und den Cleveland Browns getradet. Der hat einen Erstrunden- und Drittrunden-Pick bekommen und dann haben die Cleveland Browns Jabril Peppers zu den Giants geschickt. Das war es schon.
Aber wie alt war OBJ?
Er war in seiner Prime. Also er war sein viertes Jahr oder fünftes Jahr.
Keine Ahnung, weil pass mal auf, hier ist eine andere Statistik für dich. Kein Receiver über 27 oder für kein Receiver über 27, egal ob er Prime oder nicht war, wurde jemals ein First-Round-Pick gegeben.
Was ist die Statistik? Skit. Ja, gehen wir mal kurz weiter. Stephon Diggs, Erstrunden-Pick, Viertrunden-Pick, Fünftrunden-Pick und Sechstrunden-Pick. Und jetzt kommt mein Lieblingstrade. Der Andrew Hopkins in seiner Prime. Scheiße, ey. Ich sehe, wenn man das einfach noch sieht, ja. Ein Zweit- und Viertrunden-Pick und David Johnson. Ey, und in seiner Prime haben die Houston Texans ihn weggegeben für das. Ey, das ist unfassbar. Also die Arizona Cardinals, das ist wirklich, haben die ausgeraubt. Und dann Brandon Cooks, aber der ist nicht in der gleichen Kategorie. Zweitrunden-Pick. Also, wenn er getradet wird, Landing Spots, die New England Patriots sollen angeblich sehr, sehr interessiert sein. Und Julio Jones soll angeblich es gesagt haben, er würde, wolltest du gerade sagen wahrscheinlich, oder? Nee?
Nee, ich wollte nur sagen, dass die Patriots für Mohamed Sanu einen Zweitrunden-Pick gegeben haben.
War ja auch bei den Falcons. Und Julio Jones irgendwie in irgendeinem Video, ich weiß nicht mal, das ist unfassbar, was, da muss man schon sagen, das ist das Verrückte mit Twitter. Du findest irgendwie alles raus oder irgendjemand wurde zitiert irgendwo da und dies, das, irgendein Video. Er soll angeblich gesagt haben, boah, er würde es geil finden, mit Cam Newton zu spielen.
Ja, aber Björn, pass mal auf. Wir beide sind Spieler. Ich bin Cam Newton, du bist Julio Jones. Und sagst, ey, hättest du Bock, mit dem Coach zusammenzuspielen? Boah, ja, wäre richtig geil, wäre auf jeden Fall eine Menge Spaß. Oh shit, Björn Werner will bei den Patriots spielen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du hast mich gefragt, würdest du mit ihm zusammenspielen? Ich sage ja, das heißt nicht, dass ich da spielen will. So, genauso wie dieses Foto, was jetzt hochgekommen ist, mit einem Dallas Cowboys.
Aber warte, ja, da frage ich mich aber trotzdem, wer macht sowas? Wie alt ist dieses Foto?
Keine Ahnung.
Weil man trägt nicht, wenn man für ein Team spielt, Team, was, ein Hoodie war das, ne? Ein Hoodie. Irgendwie mit den Dallas Cowboys drauf. Das macht man nicht. Also das sah auch nicht aus, als wäre es aus seiner College-Zeit gewesen, weil der sieht schon ein bisschen älter aus, so wie er jetzt aussieht.
Ja, das...
Oh, ich bin so gespannt. Das wär so ein Trade, wenn Julio Jones woanders spielt dieses Jahr. Weißt du was? Würde sogar passen. Mit diesen ganzen Trades und mit diesen ganzen Big-Name-Spielern, die irgendwo anders spielen, das ist... Darauf freue ich mich schon wieder. Das wird so eine geile Saison.
Aber mal, sie haben ja jetzt irgendwie nur knapp eine halbe Million Cap-Space. Das heißt, sie müssen ja was kreieren, weil sie brauchen so rund 6 Millionen für Kyle Pitts oder 5 Millionen für Kyle Pitts. Dann brauchen sie noch eine Million für Richie Grant und dann alles, was da unterkommt, brauchen sie auch ein bisschen noch was. Also, lass uns doch mal darüber sprechen, was sind denn potenzielle Landing-Spots in deiner Meinung? Ich kann jetzt nur mal einmal sagen, was da draußen im Internet ist, ist Tennessee, die Ravens, die 49ers, die Chargers, die Patriots und die Colts. Ich habe für mich zwei auserkoren, wo ich sage, zwei oder drei, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen. Was wäre denn so dein Favorit oder was wäre denn so deine Idee, wo er landet?
Ich würde auf den Pat McAfee Hype Train springen. Er probiert die ganze Zeit, Chris Ballard anzurufen, zu sagen, die Colts sollen für Julio Jones trainen, weil das wäre schon verrückt. Die haben ja Michael Pittman, ne? Junior. Dann haben die jetzt Carson Wentz. Also so einmal All-In gehen und dann noch Julio Jones holen. Dann haben die einen Roster. Das wäre...
Mit T.Y. Hilton.
T.Y. Hilton ist auch noch Hilton. Da, der hat einen Jahresvertrag.
Paris Campbell.
Ich weiß nicht. Patriots, ja. Patriots wäre geil. Aber die haben halt viele, die haben jetzt viele auf die, die haben jetzt kein Big Name geholt, aber ich finde, die haben viele gute Receiver jetzt in der, die haben ja diese
zwei Titans geholt.
Ja, aber warte.
Die beiden besten Titans auf dem Markt haben sie sich geholt. Jonnu Smith und Hunter Henry. Dann haben sie Kendrick Bourne, Nelson Aguilar.
Genau, genau. Das sind der, ist okay. Der Raum ist jetzt, hat Qualität, aber da ist nicht dieser eine Superstar drin. Sagen wir es mal so.
Nein.
So. Also ich könnte sehen, hey, die Patriots haben schon mal von den Falcons einen Receiver geholt, ne, für den Zweitrunden-Pick. Deswegen glaube ich, ist das gar nicht so unvorstellbar. Ich weiß nicht, wen hast du denn? Das sind viele Teams, meiner Meinung nach, die in Julio Jones
ich schmeiß da jetzt nochmal zwei rein. Einmal einfach aufgrund dessen, dass da eine Bekanntheit besteht, und zwar zwischen Kyle Shanahan, der ja der Offense-Koordinator war und mit Julio zusammengearbeitet hat, und den 49ers.
Ja?
Oh, was ist denn jetzt los? Geht los?
Ich hab einen Edelstein.
Du hast einen Edelstein? Oh, danke dir. Super.
Ist das Aurora?
Nein, das ist meine Jüngste. Die kommt nach. Super. Ja, danke dir. Warte, ich muss kurz nochmal die Tür zumachen. Oh.
Ja, also wenn das jemand darf, dann sind es die Mädels.
Ja.
So. Auf jeden Fall.
Sie hatten einen Edelstein gefunden. Du musst mal gucken, wie viel der wert ist.
Ja, du, wer weiß, was du daraus wieder machen kannst, so windiger Businessman. Oh, aber die San Francisco 49ers. Guck mal, sie haben Trey Lance, haben richtig viel gegeben für Trey Lance. Natürlich haben sie Jimmy Garoppolo, aber der ist natürlich auch, der ist ja auch was wert, ne? Jimmy, weißt du, könntest sagen, ey, weißt du was? Vielleicht ist es auch ein Move zu sagen, ey, Jimmy G im Trade für noch was anderem und so ein Dreier-Trade, ne? Mit einem anderen Team, den Falcons und den 49ers. Ja, aber
das siehst du nicht oft, so ein, wie in der NBA, so eine Dreier-Trade. Das kriegst du normalerweise.
Nein, ich meine auch nicht, dass es ein jetzt ein richtiger Dreier-Trade ist, aber drei Teams involviert sind. Es muss ja jemand weg. Damit Julio Platz hat, um das Geld zu verdienen, musste ja irgendjemand wegschiffen, der auch viel Geld verdient. So, und ich kann mir halt vorstellen, so, dann verschwindet halt unser lieber Freund Jimmy G. Dafür kriegen sie was. Das, was sie bekommen haben, schmeißen sie gleich mit rein, um Julio zu holen.
Aha,
und gehen mit Trey Lance.
Okay, ja,
weil Brandon Ayuk und Deebo Samuel sind für mich gute Nummer 2 Receiver, aber jetzt nicht so die 1.
Ich glaube, Julio Jones hat auf jeden Fall noch 2-3 brutale Jahre in ihm, oder?
Und pass auf, jetzt und jetzt werfen wir noch ein Team rein, LA Chargers.
Oh, mit Justin Herbert.
Herbert.
Und dann hast du Keenan Allen auf der anderen Seite.
So, und Keenan Allen.
Ich sag dir, viele Teams werden anrufen bei den Falcons, um zu gucken, was kostet der Spaß. Aber nicht viele Teams können es denn umsetzen. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, da rufen schon viele Leute an. Ich kann es aber trotzdem nicht sehen.
Das wäre geil. LA Chargers wären geil.
Du, ich denke, es wird nicht passieren. Es wird nicht zum Trade kommen. Es ist viel zu. Ich glaube, die werden nicht den Value bekommen, den sie brauchen, um Julio Jones wegzutraden. Aber die sind in einer harten Position. Capspace-mäßig, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind sie einfach forciert, das zu machen. Aber ich würde gerne Matt Ryan nochmal sehen mit Julio Jones, Calvin Ridley und Kyle Pitts. Oh Gott, das musst du erstmal stoppen können.
Das wird schon nicht schlecht.
Und die waren ja immer schon bekannt, dass sie die Piff werfen. Aber
das stimmt.
Ich bin gespannt. Nächstes Thema. Ich habe nochmal eine, falls die Leute das nicht mitbekommen. Tom Brady, ich glaube am Anfang letzter Saison hat er das mal angekündigt. Tom Brady hat eine Doku über sich selbst und sie kommt im November raus bei ESPN Plus, das ist aber nur in Amerika, glaube ich. Wir müssen noch rausfinden, wie wir das hier in Deutschland gucken können. Und das heißt, die Serie oder die Doku heißt Man in the Arena und da spricht er über alle seine Super Bowl Runs, auch die, die er verloren hat. Und ich habe den Trailer angeguckt und das sieht schon geil aus wieder, ne? Weil das ist keine kleine Produktion. Das ist Tom Brady. Da ist sehr viel Geld drin, da sind sehr, sehr viele große Namen, also die auch, so Randy Moss war in dem Trailer mit drin, da waren Spieler und das Geilste ist halt, was ich am geilsten finde, Tom Brady ist drin. Weißt du, was ich meine? Und Tom Brady erzählt dir.
Wer produziert denn das?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Tom Brady hat seine eigene Produktionsfirma.
Richtig.
Genau.
Richtig.
Das war ja, das hatten wir schon mal irgendwie vor einem Jahr oder sowas angesprochen. Der hat eine eigene Produktionsfirma und dann mit ESPN zusammen. Also der Trailer sieht mega aus und ich hoffe, es wird einen Weg geben, wie wir es in Deutschland sehen können. Aber das wird schon, was geil. Tom Brady ist ein ganz anderer Mensch, seit er in Florida ist, oder? Der ist lustig, er ist da draußen auf Twitter unterwegs, Instagram und ich lese auch immer die Kommentare. Man, Florida Tom is very likable. Also weißt du, die Leute schreiben das immer so, man mag ihn richtig, ne? Weil bei den Patriots war er einer der meistgehassten Namen in der NFL, aber das waren natürlich die ganzen anderen Fanbases, also die ganzen anderen Fans von den anderen Teams, weil sie nur verloren haben. Okay, die haben jetzt auch verloren die ganze Zeit, aber keine Ahnung wieso. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich weiß, wo ich gespielt habe. Jeder Fan, der nicht nur ein Patriots-Fan war, hat Tom Brady nicht gemocht. Und hat halt immer irgendwas. Ich weiß es nicht wieso. Und jetzt auf einmal, alle lieben Tom Brady.
Ja, Erfolg macht sexy, aber zu viel Erfolg macht auch eine Tüte Hass.
Ja, da kommt der Neid.
Früher warst du, mochten dich alle, jetzt wirst du gebasht.
So
früher warst du sexy. Früher warst du sexy, jetzt bash dich deine Frau.
Das ist okay, da hast du recht. Aber weißt du was, ich muss immer sagen, ich gehe immer wieder zurück, weil ich habe Tom Brady immer respektiert, auch wenn ich viel meine Klatsche von ihm bekommen habe und den Patriots. Neid ist der größte Respekt. Das ist meine Meinung. Ist so. Das ist meine Meinung. Alle, die probieren, irgendjemand anderen runterzureden, sind neidisch. Und der Typ ist so erfolgreich, dass Leute einfach sauer sind. Warum kann ich nicht Tom Brady sein? So, weiter geht's.
So, aber dann lass uns doch mal über die sprechen, die potenziell die nächsten Neider auf sich ziehen, weil sie potenziell im ersten Jahr erfolgreich sein werden. Wir müssen mal so ein bisschen mal über die Rookies, über die First Round, über die Big Names sprechen und welche von denen potenziell die Top-Rookies sind, die Top-5-Rookies, die den größten Impact haben werden in ihrem Team. So, und da gehen wir wieder mal rückwärts, obwohl ich sagen muss, das ist schwer, rückwärts zu gehen von 5 zu 1. Ja. Gerade so, das ist jetzt nicht eine in Stein gemeißelte Reihenfolge bei mir zumindest.
Es sind einfach 5 Spieler, die vielleicht in einer Situation sind, wo man, weil wenn man sich das anschaut, erwartet ja jeder, dass jeder First-Round-Pick einen Impact hat. Ne? Aber wir haben jetzt, oder ich habe das zumindest, ich habe die Situation mir angeguckt, ne? Wie kann der Spieler sofort dem Team helfen, in einer Phase vielleicht, in einem Bereich, einen Impact zu machen, dass das Team den nächsten Schritt schafft nach vorne. Ein Spieler. Kann ich gleich anfangen?
Weil
mit der Erklärung.
An.
So. Eigentlich bei mir ist No-Brainer, ist Trevor Lawrence natürlich. Ne? Das ist ein No-Brainer. Und ich will es erklären, warum.
Fängst du oben an oder
ich unten? Ich fange jetzt oben an, aber lass einfach 5 nehmen, weil bei mir war es auch so, das Ranking, du. Ich fange jetzt einfach Trevor Lawrence an, den habe ich jetzt auf Nummer 1, aber.
Ich fange unten an, okay. Aber ist okay.
Die Jaguars sind 1 um 15 gewesen. Er wird einer dieser Spieler sein, der die Franchise umdrehen kann. Es ist nur kann, ne? Ich denke, wenn er es aber schafft, 4, 5, 6 Siege dieses Jahr zu produzieren als Gesicht dieser Franchise, ist das ein Riesen-Impact. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, aber Leute, es ist schwer zu gewinnen in der NFL. Sehr, sehr schwer. Und wenn du es schaffst, dich zu verbessern mit 4, 5 Siegen, nach einer 1-15 Saison ist das eine riesen Verbesserung mit einem Team, wo die Franchise sagt, oh geil, das war der richtige Schritt. Verstehst du, was ich meine? Ist das jetzt zu verwirrend?
Ich verstehe dich. Nein, ich verstehe dich.
Und ich denke, Trevor Lawrence ist lässig. Oh geil. Hast du das mitbekommen? Jetzt fällt mir das gerade ein. Die Jaguars haben probiert 3-mal on Draft Night bei Trevor Lawrence anzurufen und die sind dreimal zur Mailbox gegangen. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Ich schwör's dir. Er soll angeblich die irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist, aber die sind dreimal zur Mailbox gegangen, ey. Oh Gott. Aber zurück zu Trevor Lawrence, der ist cool und lässig. Weißt du, was ich meine? Du siehst irgendwie, seit der Football angefasst hat, ist irgendwie keine Challenge zu groß für ihn, ne? Und das ist so ein Ding, was du auch brauchst, ne? Du kannst abliefern, aber du brauchst auch den Charakter, so ein Team wie die Jaguars umzudrehen, dass man einfach auch ein paar Spiele gewinnt und nicht immer 1-5, 2 und 14, ne? Die letzten Jahre waren halt hart, außer dieses eine Jahr, wo Blake Bortles, dürfen wir nicht vergessen, Blake Bortles hat dir ins AFC Championship-Spiel gegen die Patriots, glaube ich, gebracht und haben sie verloren. Mhm. Da hatten sie einen echt geilen, geilen Kader, ne? Also, bei mir ist es Trevor Lawrence, also No-Brainer. Wenn die 4-5 Siege dieses Jahr schaffen, sollte jeder Jacksonville Jaguar-Fan sehr, sehr glücklich sein, weil dann geht der Schritt los. Und es ist ein neuer Head Coach. Ey, das ist ja alles neu. Das ist alles neu.
So, pass auf. Weil du oben anfängst, jetzt hast du Trevor Lawrence gesagt, muss ich natürlich auch, Trevor Lawrence ist auch auf meiner Liste. Ich glaube, 4-5 Siege, 4 Siege wären oder 5 Siege, 5-12, sorry, tut mir leid, das wäre Disappointment.
5-12 ist ein
Disappointment? 5-12 ist ein Disappointment.
Im ersten Jahr?
Ja, und ich sag dir auch warum, weil die Expectations so hoch sind.
Und das ist ein Fehler, mein Lieber. Das ist ein Fehler.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es richtig ist, aber das wäre, wenn sie 5-12 gehen, wird es ein Disappointment sein. Und ich sag dir auch warum, weil Trevor Lawrence dieser proven winner ist mit dem Track Record, was du alles gesagt hast. Dann hat er DJ Chark Jr., Laviska Shenault, Marvin Jones, James Robinson, 1000-Yard-Rusher und jetzt hat er noch Travis Etienne. Übrigens, die beiden haben kombiniert in den letzten 3 Jahren, halt dich fest, 173 Touchdowns. Ich sag's nochmal, in den letzten 3 Jahren haben diese beiden, Travis Etienne und Trevor Lawrence, 173 Touchdowns kombiniert. Ich gehe davon aus, der wird einen riesen Impact haben auf dieses Team, neuer Coach. Ich hoffe, dass sie mindestens 7 Spiele gewinnen und 7-10 gehen. Dann kannst du sagen, es war ein Schritt in die richtige Richtung.
Boah, First Year Head Coach. Alter, da öffnen wir gerade ein Thema. Da müssen wir nochmal drüber sprechen irgendwann.
Ja, das ist nur das,
was Expectations, ich glaub, generell Expectations, das ist wirklich so ein sensibles Thema für mich, muss ich sagen. Wenn andere Leute Expectations auf eine andere Person packen. Und ich finde es unfair, pass auf, nicht jetzt gegen dich, aber das ist ja generell schon irgendwie so heutzutage in der NFL, die Jungspieler kriegen keine Zeit mehr, weil natürlich ein paar geile Spieler vorgelegt haben, wie ein Patrick Mahomes im zweiten Jahr, ein Deshaun Watson, ein Lamar Jackson, die werden ja alle jünger und erfolgreicher. Damals war das ja gar nicht so. Ne? Peyton Manning ist in seinem ersten Jahr auch, hat irgendwie 4 Spiele gewonnen, irgendwie sowas. Manchmal muss man auch Leuten Zeit geben. Ne? In Jacksonville war das noch nie so, dass die gewonnen haben konstant. Wenn die 7 Spiele gewinnen dieses Jahr, dann kriegt er schon eine Statue. Dann kriegt er eine Statue in Jacksonville vom Stadion.
Pass auf. Die Texans müssen wir nicht drüber reden in der AFC South. Colts und Titans sind natürlich echt.
Deswegen meine ich.
Sind steife Opponents. Aber nichtsdestotrotz, wenn du so viel investierst und so viel am Start hast, ne? Dann
auf
dann
Papier
sieht schon
gut aus, aber du darfst nicht vergessen, es ist Urban Meyer, der war noch nie ein Headcoach in der NFL.
Ja, aber soll ich dir was sagen? Das ist mir ja jetzt scheißegal. Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage.
Du willst Produktivität sehen, ja?
Nee, aber wenn ich Headcoach in der NFL bin, dann sage ich, ja, der war noch nie Headcoach in der NFL. Ist scheißegal. Ja,
natürlich sagt er das
nicht. Der Anspruch ist doch der gleiche.
Ja, natürlich. So, aber trotzdem ist erstmal ein Learning Curve.
Guck mal, Regular Season, Woche 1, Texans. Können sie schlagen. Denver Broncos, steife Defense, aber ist machbar. Arizona Cardinals, sprechen wir später noch drüber. Die müssen ihren Shit zusammenkriegen jetzt. Ah, dann haben sie noch die Cincinnati Bengals, können sie schlagen. Miami wird schwer. So, 4-5, ja, 7 Siege können sie schaffen. Wird schwer, aber das ist so meine Expectation. Und ich glaube, dass Trevor Lawrence, der wird einen Impact haben, um sie auch dahin zu bringen. Bin ich mir sicher. So, wer ist dein zweiter?
Ja, dann sag du doch mal.
Rookie
dann,
mit Impact.
Dann lege ich gleich los. Mein zweiter auf der Liste.
Ach, schon wieder du?
Ja, du hast doch gerade gesagt, ich soll es sagen. Was ist los mit dir?
Ja, hau mal raus.
Dann sag ich jetzt. Ganz oben auf meiner Liste raus. Impact, Najee Harris, Running Back von den Pittsburgh Steelers. Weil viele haben ja natürlich den Pick, ist ja ein erster Runde-Pick, ne? Du hast auch dazu was gesagt. Ich war auch so, ey, muss man nicht einen Running Back in der ersten Runde, aber weißt du was? Jetzt ist er da. Und das ist geil, weil ich glaube, Najee Harris wird der neue so, Workhorse, ne? Für die Pittsburgh Steelers. Die waren letztes Jahr in der NFL, in Rushing Yards. Die waren letzter in Yards per Carry.
Das war so
schlimm. Alle haben es ja gesehen, wie schlecht es war. Ist es nur ein Spieler? Nein. Das ist natürlich die ganze Offense. Das sind Offensive Linemen, das sind Verletzungen, das ist die Atmosphäre, ist alles. Ich denke aber, weil Big Ben auch noch da ist, sie müssen alles dafür geben, dass das Laufspiel wieder funktioniert. Weil so ist auch die Offense einfach besser, ne? Und Big Ben im Alter auch noch. Big Ben kann nicht mehr 50 Mal pro Spiel werfen, ne? Das ist, wir haben ja gesehen, was passiert ist am Ende der Saison. Ne? Das ist einfach, der Arm ist nicht mehr frisch und jung so, ne? Deswegen denke ich, mit Najee Harris, der wird Touches ohne Ende bekommen dieses Jahr. Und dadurch wird er sehr, sehr produktiv sein. Und ich glaube, die Steelers werden es auch hinkriegen, einfach alles wieder zusammenzupacken, ne? Und zu sagen, ey, komm, wir gehen zurück. Womit waren wir gut die letzten Jahre? Und es war dieser Balance Offense. Ne? Offense. Gott, ey. So, deswegen bei mir Najee Harris, der an der 24. Stelle von den Pittsburgh Steelers gedraftet wurde.
Okay, pass mal auf. Ich gehe mit dir mit, dass du draftest natürlich keinen Running Back in der ersten Runde, wenn du ihn nicht die Möglichkeit geben wirst, dein Workhorse zu sein. Ansonsten draftest du ihn nicht in der ersten Runde. Nichtsdestotrotz habe ich Najee Harris am Ende meiner Liste der Top 5 Impact. Und ich sage dir auch warum. Weil letztes Jahr waren sie grotesk schlecht. Und es war nicht nur, weil sie einen schlechten Running Back hatten.
Nein.
Sondern weil das Play-Calling alles grotesk kombiniert war. Wir hatten Spiele, wo ich gesagt habe, sag mal, meinen die das? Die versuchen nicht nochmal, auch schematisch. Habe ich gedacht, was ist das? Da war der Offense-Koordinator Randy Fitchner. So, sein Quarterback-Coach war Matt Canada. Der hat jetzt übernommen. So, ist aber auch ein Quarterback-Guru. So ein Quarterback-Guru. Das heißt, es wird auch wieder die Fun and Gun. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie nicht immer noch da drin stecken, zu sagen, ey, Big Ben führt uns zum Schotter und jetzt die Offense wieder zurückkehren zu Run First. Das sehe ich nicht so. Deshalb ist für mich eher keiner der Top 3 Jungs, die einen Impact haben, sondern eher am unteren Ende meiner Liste. Und aber dann lass mich doch mal zu jemandem kommen, der vor ihm ist, an meiner Stelle 4. Und das ist Jalen Phillips, der Pass Rusher von Miami, der gerade gedraftet wurde von den Dolphins. Ich glaube, wir haben ja schon ein paar Mal über ihn gesprochen.
Er ist an meiner 5.
Okay, hätte der keine Concussion-Issues gehabt bei UCLA, glaube ich, ne? Und wäre deshalb schon mal, deshalb war er medical retired, dann wäre der Typ ein Top-10-Pass-Rusher gewesen. Ein Top-10 oder Top-15. Ich glaube, der ist derjenige,
also der wäre noch früher. Ich meine, er war 18. Stelle, was verdammt hoch ist dafür, dass er 3 Concussions schon hatte.
Ich glaube, der wäre aber noch höher gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil der Typ bringt halt alles mit, ne? Size, Athletik, Motor, die Technik. Der Typ ist, so willst du deinen Pass-Rusher haben in 2021. So, und ich sag, der Typ wird plus 10 Sacks haben. Und das ist für einen Rookie ein verdammter Impact, weil denk mal an Chase Young, der hatte keine plus 10 Sacks.
Ja, und vor allem, bist fertig? Kann ich noch was dazu sagen? Weil ich habe ihn an meiner 5. Stelle.
Ja, hau raus.
Miami hatte 41 Sacks letztes Jahr. Ist nicht schlecht. Die waren in so Top 15, also 15, 16, irgendwas so in der Mitte. Das ist nicht schlecht. Aber wenn du siehst, von wo kam die Produktivität, ne? Und die haben als Team sehr, sehr gut in der Defense eigentlich noch gespielt, muss ich sagen. Und da haben die halt Sacks produziert. Aber sie hatten nicht diesen einen, du brauchst diesen einen Star-Pass-Rusher, der One-on-Ones gewinnen kann, damit man die Defense einfach in bestimmten Situationen nicht immer, dass man auch eine Base-Defense spielen kann. Ne? Wenn du nur mit 4-Man-Rushes kommst, ey, da ist jetzt einer, das ist Jalen Phillips, der kann seinen Tackle One-on-One schlagen. Du hattest Vanoy, der weg ist, er hatte 6 Sacks letztes Jahr. Du hattest Ogba, der hatte 9 Sacks, der war der Leading-Sacker letztes Jahr, der ist aber 3-4 ist der ein Defensive End, also eher Defensive Tackle-mäßig, Interior-mäßig, weil die spielen ja eine 3-4 und Jalen Phillips wird ja 3-4 Outside Linebacker, Pass Rusher. Und der muss, so einen brauchst du. Und deswegen haben die ihn an der 18. Stelle gedraftet, damit, glaub mir, das Schlimmste, Die Seattle Seahawks letztes Jahr, du hast es gesehen. Ja, sie hatten dann sehr viele Sacks aus dem Second Level, Linebacker und Jamal Adams, ne? Aber du brauchst einen Pass-Rusher, wo der Defense-Koordinator sagen kann, weißt du was, ich bringe nur meine vier Pass-Rusher, meine vier D-Liner in der Sub-Package und einer von denen gewinnt gegen den fünf, also das sind ja immer fünf Offensive-Liner, ne? So, einer gewinnt meistens auch on the edge, da sind meine besten Pass-Rusher, meine beiden Defense-Vans. Da muss jemand gewinnen, ne? Einer in der Mitte kriegt das Double-Team. Oft bleibt natürlich auch noch ein Running Back oder ein Tight End drin oder die chippen noch jemanden. Also jemand muss die One-on-One-Battles gewinnen. Und das ist natürlich die Hoffnung mit Jalen Phillips. Und ich denke auch, der ist knusprig. Der ist nice.
Weißt du, ja, weißt du, wer meine, guck mal, jetzt haben wir ja über die 1 schon gesprochen. Ich habe über meine 5 gesprochen, über meine 4, weil Harris ist ja, was du als zweites genannt hast, wer meine 5, 4 ist Jalen Phillips. Meine 3, Kyle Pitts, und ich sag dir auch warum, ob nun Julio Jones da bleibt oder nicht, ne? Aber unabhängig davon, 6'6, 240, rennt als wäre 5 Fuß 10. Der rennt wie Tyreek Hill mit knapp 2 Meter. Und jetzt hast du eine Offense, die den Ball wirft, und du hast Matt Ryan. Du kannst ja sagen über Matt Ryan, was du willst, aber er ist ein Gunslinger. Matty Ice wirft den Ball und deshalb bin ich davon überzeugt, dass er auf jeden Fall, guck mal, der hatte schon wieder letztes Jahr, obwohl es nicht wirklich ein gutes Jahr war, ne? Warte mal, guck mal, ich gehe mal hier auf seine Career Stats. Oh, Alter, der hatte in den, pass mal auf, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In den letzten 10 Saisons hatte er immer über 4.000 Yard Passing und ein paar waren kurz vor 5.000. Und auch dieses Jahr wieder 4.500 Yard Passing. 4.500. Ey, der Typ, wenn er noch ein paar Jahre spielt, ich meine, der hat 55.000 oder ja über 55.000 Career Yards Passing. Der Typ ist ein Gunslinger, kann den Ball werfen, das ist diese Offense und deshalb glaube ich, dass Kyle Pitts auf jeden Fall in der 800-Yard-Region landen wird am Ende des Tages.
Ja, bin ich bei dir. Er ist nicht in meiner Top 5. Da sind auch so viele Spieler, die eigentlich hier.
Ist er nicht?
Nein, Mann, das hätten 10.000 Spieler hier sein können, jetzt gerade in dieser Liste. Aber ich habe probiert, mal ein bisschen so zu gucken, okay, wer kann wirklich so das Team auch zum nächsten Level bringen. Nicht nur Produktivität, sondern wie können die sich in diesem Bereich verbessern. So, dann gehe ich jetzt mal meine 4, meine 5 war Jalen Phillips.
Ja, aber dann lass mich noch was zu Kyle Pitts sagen. Mhm. Und ich glaube, dass er genau dieser Changer ist, weil die in der Red Zone war das große Problem der Falcons. Man guckt ja an, wie viel Julio Jones, wo seine Touchdowns herkommen. Nicht in der Red Zone. So, und jetzt kriegst du einen Typen, der in der Red Zone Money ist, mit seinem Catch-Radius, wie groß er ist, wie lange Arme er hat, Mismatch. Deshalb glaube ich, dass er ultimativ diese Offense, nicht er alleine, aber er dieses, das Stück ist, das Missing Piece ist, um diese Offense wieder zu einem richtig heißen Gerät zu machen. Also deshalb für mich ist er an Stelle 3.
Nee, ich bin doch bei dir. Glaub mir, da sind Spieler, die musste ich halt, konnte ich nicht raufpacken, weil wir gesagt haben, wir machen eine Top 5. Das sind aber viele gute Situationen. Ne? Da haben viele Teams, was sie auch gesagt haben, gut gedraftet. Aber bei mir ist an der 4. Stelle Rashad Bateman von den Ravens. Weil du hast die Nummer 1 Rushing Offense. Lamar Jackson rennt ohne Ende. Alles geil, schön. Sie sind auch schon ein verdammt gutes Team. Aber was ist wirklich das Problem, warum sie es nicht weiterschaffen? Ne? Ja,
haben keine echte 1.
Genau, die nicht eine echte 1, aber die sind auch one-dimensional. In den Playoffs, wenn du da gegen gute Teamspiels, die gerade heiß sind, die schaffen einen Weg zu finden, Lamar Jackson unter Kontrolle zu halten im Laufspiel. Und dann hast du halt nichts mehr, ne? War das Problem jetzt, ist das Problem Lamar Jackson, ist das Problem die Receiver? Weiß man nicht. Ich will jetzt hier keinen auscallen. Das ist einfach, ich denke, Rashad Bateman ist dieser Receiver, der ist so vom Körperbau einfach eine 1. Weißt du, eine Nummer 1, größer. Er hat 4-3 noch was Speed, also der Minnesota Pro Day. Die NFL, die Ravens waren letzter mit 2.919 Yards in der NFL im Passing Yards. Letzter. aber dafür Nummer 1 mit über 3000 Yards Rushing. Und der Leading Receiver war Marquise Brown, der hatte 58 Receptions bei 100 Targets und 769 Yards. Und Statistik ist eine Sache, aber ich kann mich erinnern, die Spiele gesehen zu haben, wie viele Drops generell die Receiver hatten. Lamar Jackson war mit dem Receiver nicht on point von der Communication her sehr oft, ne? Ball überflogen, ey. Viel Gebitsche oder Körpersprache. Kannst du dich noch erinnern, wo ich gesagt habe, ey, ich denke, Marquise Brown und Lamar Jackson haben Beef. Ich glaube, da ist irgendwas los. Und ich denke einfach, Rashad Bateman, boom, pack den da rein. Und die ganze Offense, die muss den Fokus jetzt auch in die Richtung packen, wenn Lamar Jackson noch ein paar Jährchen für uns spielen soll und auch auf, also und wir generell den nächsten Schritt machen wollen, ich rede jetzt vom Impact her, müssen wir ein bisschen mehr balanced werden und wir brauchen einen Receiver. Und Marquise Brown ist gerade der Nummer 1 Receiver, aber pack mal Rashad Bateman rein, kann ich sehen, kann er ganz schnell dieses Jahr Nummer 1 Receiver werden. Deswegen vom Impact her denke ich, Rashad Bateman wird ein geiles Jahr haben. Dann gehe ich, pass auf, dann gehe ich gleich weiter, mache meinen letzten, oder du hast doch schon 4.
Ja, hau.
Dann mache ich meinen letzten.
Ich habe auch nur noch einen.
Auch ein Receiver. Und es ist nicht Jamar Chase. Und das ist der Grund, warum ich nicht Jamar Chase hier drauf habe, weil ich denke, sie haben immer noch ein Riesenproblem in der Offensive Line. Und sie haben T. Higgins, der ist auch ein guter Receiver. Ich glaube, Jamar Chase wird nicht so abgehen wie ein Justin Jefferson letztes Jahr. Ne? Er wird produktiv vielleicht sein, aber Justin Jefferson ist, wie gesagt, auch wieder Vergleich. Der war verdammt gut halt in seiner Rookie-Saison. Aber ich glaube, Mann, wenn ich mir einfach Joe Burrow angucke, er ist noch verletzt. Mal gucken, ob er überhaupt rechtzeitig zurück ist. Dann hast du die fast gefühlt die gleiche Offensive Line. Die haben die meisten Sacks zugelassen. Ey, das ist die Situation. Ich weiß nicht, wie schön die sein wird. Aber egal. Ich habe Devontae Smith bei den Eagles. Ja, du hattest natürlich, das war eine Shitshow mit den Eagles letztes Jahr, du hast Carson Wentz, dann Jalen Hurts, dann hast du Verletzungen in der Offensive Line, bla bla bla, war alles dabei. Deswegen generell, die Statistiken waren so ein bisschen weiter hinten, ne? Im hinteren Drittel im Passing Yards, irgendwie 3728 nur, Receiving Touchdowns, aber wieder, ich erinnere mich an diese Spiele am Ende, wo auch Jalen Hurts gespielt hat, wie viele Drops haben denn die ganzen Receiver gehabt? Leading Receiver war Travis Fulgham mit 67 Receptions und 539 Yards. Danach war es ein Tight End. So, du hattest wieder diese riesen Probleme auf dieser Position, wo ich denke, Devontae Smith mit Jalen Hurts kannst du den Ball sehr, sehr schnell in die Hände bringen von Devontae Smith. Die werden ihn featuren von Tag 1. Der wird den Ball bekommen und deswegen dadurch denke ich, dass der Impact in dieser Offense jetzt auch mit einer gesunden Offensive Line und ich bin ein Fan von Jalen Hurts, ich denke, der wird abgehen. Was er letztes Jahr gezeigt hat, ich kann mich an das Spiel erinnern, das hatte ich mit Carsten Spengemann kommentiert, wo er reinkam. Mann, und du hast es gespürt. Du hast es sofort gespürt, dass der eine ganz andere Katze ist. Also hier oben im Kopf, ne? Er ist einfach ein Sieger und er wird alles geben. Deswegen Devontae Smith. So. Wen hast du noch?
Weißt du, dass das QBR von Jalen Hurts schlechter war als von Carson Wentz?
Ja, aber weißt du was? Die waren viel produktiver generell in der Offense und haben auch mal abgeliefert. Dieses QBR, okay. Mit den ganzen Shit-Statistiken, kommt mir nicht da draußen, du kommst mir mit den Statistiken. Am Ende des Tages musst du das Spiel spielen. Und es zählt, ey, motiviere ich meine Teamkameraden, können sie sich auf mich verlassen, kann ich Spiele gewinnen, kann ich mit meinem Team Spiele gewinnen. Diese ganzen Analytics, es ist ein Teil davon.
Ich trau Jalen Hurts nicht.
Ich trau Jalen Hurts.
Also nicht persönlich, ich kenne ihn nicht, das klingt jetzt komisch.
Ich denke, die werden ein geiles Jahr haben.
Ich würde es ihm wünschen, ich vertraue der ganzen Geschichte nicht, aber wen ich vertraue, was ich gesehen habe als Quarterback, ist Joe Burrow. Und worauf ich auch vertraue, ist, dass Jamar Chase und Joe Burrow, jetzt wo sie teamed up sind, dass die werden on fire sein. Ich meine, die haben eine geschichtsträchtige Saison 2019 zusammen gespielt und die haben nicht umsonst die beiden zusammengepackt und ihn über Panay Sewell genommen. Du kannst mir sagen, was du willst. So, gerade die Connection, weil Jamar Chase ist eine echte Nummer 1. Deep Threat, Route Runner, 14 Touchdowns für 20 Yards oder mehr in 2019. So, und soll ich dir was sagen? 24 tiefe Pass Receptions plus 20 Yards hatte Jamar Chase. Und weißt du, was das Problem von Zach Taylor und dieser Bengals Offense ist? Dass sie die schlechteste Deep-Passing-Attack-Offense in der NFL haben.
Aber warum?
Da ging gar nichts.
Weil die Offensive Line, du hast das letztes Jahr gesehen, alter Schwede.
Ja, es war aber nicht nur die Offensive Line. Du hattest einen AJ Green, der wollte gar nicht mehr. Und irgendwann hat er gesagt, oh shit, bevor die Karriere vorbei ist, bin ich doch happy hier zu sein, gebe ich mal ein bisschen Gas.
If you're happy, if you know it, clap your hands.
Genau. So, if you're happy and you know it, stomp your feet. So, auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung, dass sie Jamar Chase featuren werden, bis der Arzt kommt. Ich bin mal gespannt, was in der Offensive Line noch passiert bei den Bengals.
Den vertraue ich nicht.
Das ist meine Sorge.
Deswegen meine ich, du weißt selber, eine Quarterback- und Receiver-Connection kann nur funktionieren, wenn du eine stabile Offensive Line hast. Und das haben sie nicht. Das haben sie nicht. Nein. Was du jetzt da in der Free Agency gemacht hast und im Draft da noch ein paar, nein. Ich glaube, es wird sehr hart. Und das Problem ist, Joe Burrow kommt auch da zurück. Egal wie stark, er ist mental sehr, sehr stark, ne? Aber du hast einen Kreuzbandriss, weil du zerstört wurdest. Du wurdest zerstört. Und wie er gespielt hat letztes Jahr, wo wir die ersten Spiele gesehen haben, und da haben wir gesehen, wie schnell alle durchkamen. Das war nicht mehr lustig. Das war wirklich nicht mehr lustig. Und trotzdem Joe Burrow rechts, links gerannt, bam, eingesteckt und hat noch richtig delivered, ne? Der hat noch richtig abgeliefert. Aber ich weiß nicht, ja. Ich bin aber trotzdem, Jamar Chase, das ist diese Kombo, weißt du was? Ich hätte es nicht gemacht, aber ich kann nichts Negatives drüber sagen. Ich kann es verstehen, warum die den Pick hatten. Weil es ist schwer, nicht Jamar Chase zu nehmen, wenn du gesehen hast, was sie zusammen gemacht haben bei LSU. Bin ich voll bei dir. Oder bei denen.
Naja, ich glaube mal, dass sie in Free Agency noch, müssen sie noch was machen.
Ja, aber wer ist denn noch da?
Das ist eine gute Frage.
Das ist das Problem. Wer ist noch da?
Oh, Trey Turner ist noch da.
Ja, aber es gibt Gründe, warum. Vor allem bei der Offensive Line-Position. Du, werden wir sehen. Ich respektiere deine Antwort.
Ich glaube, dass er produktiv sein wird. Da habe ich gar keine Zweifel. Heißt das, dass Joe Burrow durchhält?
Das
steht nochmal auf einem anderen Papier.
Ich würde es feiern. Joe Burrow, der hat es verdient, Mann. Was der da gezeigt hat letztes Jahr. Du, nächste Woche, pass auf, nächste Woche machen wir Coaches Hot Seats. Und ich glaube, da sind ein paar Namen drin. Ne?
Oh,
da müssen wir mal.
Oh, ich habe hier schon einen vorbereitet für dich, den du nicht mögen wirst, weil du eigentlich auf seinem Bandwagon bist.
Du hast es ja schon angedeutet. Ja, okay.
Aber das machen wir nächste Woche, sagst du, oder?
Ja, ja.
Okay, alles klar. Dann sind wir ja fast right on the money. Ein Stündchen haben wir gesprochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Es ist Pfingstmontag.
Aber machst du noch was? Also irgendwie, keine Ahnung, musst du arbeiten? Hast du Zeit mit deiner Familie eingeplant?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe meinen E-Mail-Account noch nicht aufgemacht.
da sind eine Menge drin, sagst du im Postfach.
Das sollte ich auch vermeiden. Aber der Plan ist auf jeden Fall, das Wetter ist schön in Hamburg.
Boah, in Berlin auch.
Das sollte schlechter werden. Das heißt, das nutze ich noch ein bisschen, gehe jetzt mal runter. Ich habe ja immer noch einen Hexenschuss, verdammte Axt.
Warte, aber wie ist es eigentlich passiert? Du hast es ja nicht.
Ist immer passiert. Ich habe einen komischen Move gemacht. Ich habe schon am Morgen gemerkt, irgendwas hakt da, das ist scheiße. Kennst du das, wenn so unten irgendwie du das Gefühl hast, ey, das muss mal knacken, da hakt was? Iliosakralgelenk.
Ich habe eine schöne Übung, die du am Morgen machen kannst, wenn du aufstehst, weil da ist es ja immer alles ein bisschen stiffer im Unterrückenbereich. Da habe ich ein paar schöne so Hüftkreiser-Übungen, die du mit mir machen kannst. Und dann, wenn wir im Hotel wieder sind, unter Führung, stellen wir uns morgen früh vorm Hotel und kreisen ein bisschen rum, machen uns unseren Rücken warm.
Und werden festgenommen.
Warum? Warum werden wir festgenommen? Ja. Was ist los mit dir?
Zwei hässliche Typen, die Hüftkreisen in Unterföhring machen.
Ja, das ist eigentlich Yoga. So gut wie das Yoga. Patrick, wir müssen anfangen, so eine Sache zu machen. Du bist nicht mehr jünger.
Nein.
Du kannst es dir nicht mehr leisten, Hexenschuss hier und da.
Nein, das geht nicht. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt demnächst mal wieder alle ins Gym gehen können, damit du wieder aussiehst wie der Typ auf dem Bild, die du postest. Ey, und auch ich wieder aussehe wie ein fetter Typ.
Weißt du, wie oft meine Frau... Oh, so okay ist.
Nee, komm, geh nicht dahin.
Nee, geh nicht
dahin. Geh einfach jetzt.
Irgendwann muss ich
mal, was der Edelstein. Guck mal, was der Edelstein wert ist,
den er wert ist. Reingemacht hat.
Oh, ne? Fährst du mal zum Pfandhaus, zum Pawnshop, guckst, was da los ist. Und wir hören uns alle wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt Football Bromance. Bis dahin, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, genießt den Feiertag. Schön mit Öl.